Freiheit und Idylle. Laurenz Zellweger macht sich in einem Aufsatz, der in zwei Abschriften überliefert ist, Gedanken über die Freiheit.
Durch die Freiheit verstehe ich im weitesten Verstand eine unumschränkte Gewalt zu reden und zu handeln, wie man will, oder zu reden, wie man denket, und zu tun, was man gelüstet.
Seit es Chroniken gibt, wird den Appenzellerinnen und Appenzellern im Vergleich mit den Miteidgenossen ein besonders großer Freiheitswille und Unabhängigkeitsdrang nachgesagt. Dazu gehört das Bewusstsein, dass eine Beschneidung dieses Dranges nur im Streit enden kann. Zellweger beobachtet, gerade auch in seiner Rolle als Arzt, die ihn oft durch das Land und zu den Menschen führt, was genau diese Freiheit sei. Er schreibt:
Die meisten und merklichsten Spuren von dieser natürlichen Freiheit findet man noch auf den hohen Gebirgen der Schweiz, und zwar bei den Leuten, welche weder die Kirchen noch Städte und Marktplätze viel besuchen. Sie nähren sich von dem, was ihnen die Erde, unser aller Mutter und das Vieh mitteilet, kleiden sich auf eine sehr leichte und geringe Weise. Das Heu ist im Sommer ihr Bette und des Winters ein Sack voll dürres Laub von Buchbäumen. Eltern und Kinder duzen einander und leben mehr in einer freundschaftlichen Gemeinsame und Vertraulichkeit als auf eine herrschaftliche Weise beieinander. Der Vater frage den Sohn und die Mutter die Tochter um Rat in ihren gemeinen Angelegenheiten, gleich wie diese jene. Mit Fremden machen sie wenig Zeremonie, duzen öfters ungescheut und reden, wie sie denken.
Was Laurenz Zellweger als Einheimischer weiß, das bemerken auch die Fremden schnell. Zumal, wenn sie sich die Zeit nehmen, das Land am Alpstein zu bereisen und sich jenes Wissen zu verschaffen, um Land und Leute zu verstehen. Einer dieser Reisenden ist der Ulmer Johann Michael Affsprung, der im Appenzeller Land ein eigentliches Paradies antrifft. Er schreibt in seiner Reise durch einige Kantone der Schweiz:
Die Einwohner des ganzen Kantons sind gesunde, starke, wohlgebildete Leute, welches hauptsächlich der ungemein reinen Bergluft und dem Genusse einfacher Speisen zuzuschreiben sein mag. Ihr Ansehen ist frei, ihr Gang fest und abgemessen und doch ungezwungen. Sie haben viel Witz, der oft empfindlich sticht, besonders den, der sie necken will. Dies haben sie mit allen freien Menschen gemein. Ich glaube, dass, wenn alle Umstände gleich sind, das freieste Volk allemal das witzigste sei.
Und als er die Art der Siedlungen schildert:
Die Wohnungen sind hin und her oft auf eine Stunde weit zerstreut,
meint er.
Jedes Haus liegt mitten in dem dazugehörigen Gute, hat eine eigene Quelle und einen Bewohner, der so frei als ein König, aber viel glücklicher ist.
Dieses Bild des freien Appenzeller Volkes bekommt mit der Beschreibung der Landschaft am Alpstein eine zusätzliche Dimension. Affsprung schreibt, nachdem er verschiedene Ausblicke im Land genossen hat:
Doch sind alle diese und viele ebenso schöne nicht zu vergleichen mit der Aussicht, die das Auge auf Vöglis Eck fesselt. Über diese Aussicht ist so viel namenloser Reiz ausgegossen, als man schwerlich noch in einem Gesichtskreise finden wird.
Auf diesem Hügelrücken über dem Dorf Speicher setzt er sich hin und genießt den Rundblick, der ihm den ganzen Himmelskreis zwischen dem nordöstlichen Horizont, dem schwäbischen Ufer des Bodensees, Konstanz und Mörsburg und der prächtigen Felsenwand, deren erhabenste Zinne der hohe Sentis ist, zeigt.
Ich blieb einige Stunden an diesem Orte,
sagt er.
Jede Minute fesselte mich mehr an ihn und machte mir den Abschied schwerer. Hier habe ich Tränen der süßesten Wollust geweinet. Wenn ich seit der Zeit meine Fantasie mit angenehmen Bildern erfüllen und mich mit Erinnerungen beseligen will, rufe ich diese überherrliche Aussicht in meine Gedanken zurücke.
Ähnliches schreiben viele Reiseschriftsteller, der eine vom anderen und von der Landschaft, nicht immer aus eigenem Empfinden, inspiriert. Wilhelm Cox, Christoph Meiners, Johann Gottfried Ebel.
Der Zürcher Dichter Salomon Gessner lässt sich von Theokrit, Vergil und der Appenzeller Landschaft zu seinen Idyllen und bukolischen Landschaftsbeschreibungen inspirieren und der Zürcher Stadtarzt Johann Kaspar Hirzel setzt in seinem Ehrengedächtnis Herrn Dr. Zellwegers dem Appenzellerland ein Denkmal. So scheint es folgerichtig, dass schon früh das Land am Alpstein mit Arkadien verglichen wird, mit der griechischen Landschaft, die seit den Dichtungen Vergils in der Vorstellung der Menschen als eine Ideallandschaft gilt. Die Arkadier galten im Altertum als raues Hirtenvolk, als ältestes griechisches Volk, in dem Ursprüngliches und Urtümliches bewahrt geblieben ist, so etwa die individuelle Freiheit, das Leben jenseits von gesellschaftlichen Zwängen. Den Grundstein zu dieser Griechenland-Analogie und Verklärung der appenzellischen Alpenlandschaft als Ideallandschaft, die Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen eigentlichen Appenzell-Enthusiasmus hervorbringt, hat der Zürcher Gelehrte Johann Jakob Bodmer gelegt. Auf der Basis von Albrecht von Hallers Dichtung »Die Alpen«, die wie ein Motto über der gesamten Entdeckung der Alpen steht, und seinen Erfahrungen bei den Besuchen in Trogen, schafft Bodmer ein Appenzellbild, das bis heute gilt.
Ein zentraler Bestandteil dieses Bildes ist die Person Laurenz Zellwegers. Er empfängt als gewandter Gastgeber gerne Gäste, die meist ein, zwei Wochen bei ihm in Trogen, in seinem kleinen hölzernen Wohnhaus am Landsgemeindeplatz, der Föhrenen Hütte bleiben. Es gehört zum Ritual, dass er die Gäste zum Trinken frischer Molken oder Schotten direkt beim Bauern mitnimmt und zu viel Bewegung an der frischen Luft anleitet. Noch vor Sonnenaufgang wandern die Schottenbrüder, wie Bodmer den auserlesenen Kreis von Zellwegers Gästen nennt, über die Trün auf den Gebris und trinken unterwegs die süßen, bluterfrischenden Molken. Nach der Rückkehr sitzen Zellweger und seine Gäste dann frisch gestärkt und in Ruhe bei ausgedehnten Gesprächen und Tabak in der Föhrenen Hütte. Die prägende Erfahrung dieses gemeinsamen Wanderns und Trinkens von etwas Gesundem und des intellektuellen Austausches im geselligen Kreis brennen sich Bodmer unvergesslich ein. Er setzt hier in verschiedenen Texten ein Denkmal, das nicht nur die Landschaft und das einfache Leben, sondern auch Zellweger selber, den er Philokles, der für seine Freunde Berühmte tauft und auch gerne den Philosophen in den Alpen nennt, verherrlicht.
So heißt es in der Ode an Philokles über das Land und seine Menschen.
Hier schämet sich der Mensch noch nicht vor dem Menschen und hat noch nicht gelernt, sein Herz zu verbergen. Hier zeigt sich das Bedürfnis und das Gefühle des menschlichen Herzens.
Und über den Arzt Laurenz Zellweger.
Doch kennt er nicht allein die Tiefen des Körpers. Er sieht ihn durch bis in die innerste Seele, sieht der Gedankenwesen in ihm entstehen und mit ihm erwachsen. Wer kennt so gut als er die Schwäche des Menschen, die Ohnmacht seines Himmels stürmenden Stolzes, die Hölle, die des Aberglaubens Gespenster für Toren erbauen?
In Bodmers Brieferzählung Edward Grandisons Geschichte in Görlitz tritt Philokles in einer kurzen Episode, die der Erzähler berichtet, persönlich auf. Und im Heldenepos Noah schließlich heißt es im 11. Gesang:
Also atmet Philokles in seiner föhrenen Hütte, in der gebirgigen Wildnis der Wohnung des heiligen Gallus, heitere Stunden und Tage. Von seinem Angesicht fließen, ruhige, still und zufriedenes Lächeln, von Gram nie verdunkelt. Unter den Hirten des Viehs zu rohen Sitten verschlagen, blühte der Geist empor, ein Erforscher verborgener Weisheit. Wartete seiner Bestimmung und hielt sich gnugsam gewürdigt, dass durch ihn Gott die Gesundheit der Hirten des Viehes bewahrte.
Laurenz Zellweger ist zentraler Bestandteil des Bildes, das Bodmer vom Appenzellerland vermittelt. Die Tatsache zum Beispiel, dass Zellweger sich weder durch ein Angebot des schwedischen Königshofs als Hofarzt nach Stockholm zu kommen, noch durch ein wiederholtes Drängen seiner Freunde nach Zürich zu ziehen, beirren lässt und an seinem Trogen festhält, macht ihn zu einer Ausnahmeerscheinung für die Zürcher. Auch mit den Ansichten über Land und Leute ebnet er in seinen Ausführungen, seien es die Landesbeschreibungen seiner wenigen Traktate oder die Mitteilungen in den Briefen, der Bodmerschen Appenzell-Rezeption den Weg. Dass er als Gastgeber eine durchaus charismatische Persönlichkeit ist, belegt ein Schreiben des aus Winterthur stammenden späteren Direktors der philosophischen Klasse der Akademie der Wissenschaften Berlin, Johann Georg Sulzer. Kaum von einem Besuch in Trogen wieder in Berlin angekommen, schreibt dieser:
Parmi le nombre infini des différents tableaux que mon imagination me peint, celui de Trogen est le plus vif et le mieux colorié et la figure principale qui l'orne et qui lui donne la véritable vie. C'est Philocle observant le déjeuner de ses amis.
Unter den unzähligen verschiedenen Bildern, die meine Vorstellungskraft mir vormalt, ist dasjenige von Trogen das lebendigste und das am besten gemalte. Und die Hauptfigur, die es schmückt und ihm wahres Leben gibt, das ist Philokles, der über dem Mittagsmahl seiner Freunde wacht. Oh, mein lieber Freund, Warum vergehen diese schönen Szenen des Lebens nur so schnell? Und warum sind sie so selten?